Ja, der Lohn der Arbeit. Wir benutzen gerade das Buch der Sprüche, um uns mit diversen Themen auseinanderzusetzen, die uns in unserem Alltag betreffen. Und das Ganze ist übertitelt mit dem Namen Gottes Twitter-Account. Warum? Weil die Sprüche relativ kurz, relativ prägnant manche Themen manchmal nur in einem Zweizeiler zusammenfassen. Das muss ich persönlich zugeben, ich habe meinen eigenen Twitter-Account erst Dezember 2020 erstellt. Vorher war ich gar nicht bei Twitter. Ich bin gar noch nicht so der Digital Native, wie viele vielleicht, die heute zuschauen. Ich bin zwar selber Unternehmer, auch in der IT-Branche, habe ganz viel mit Software und mit Hightech zu tun, aber ich bin in einer extrem konservativen Industrie unterwegs. Das heißt, unsere Projektentwicklungszyklen, Projektentscheidungszyklen, die laufen ganz, ganz leicht mal so 12 Monate. Da ist es wirklich nicht notwendig, sich über Nacht nochmal über Sachen neu zu informieren, sondern es geht sehr viel um Grundlagen, um Infrastruktur im Maschinenbau. Und ich folge bisher auch nur zwei Personen auf Twitter. Das eine ist ein Ingenieur, der sich mit der Energiewende ganz stark auseinandersetzt und ein ganz großer Wasserstoff-Fan ist. Und die zweite Person, der ich folge, ist meine Frau. Genau, also von daher bin ich noch gar nicht so der Twitter-Experte. Aber ich hoffe mal, dass ich in den letzten 20 Jahren, so wie der Thorsten schon sagte, auch schon 20 Jahre dabei, wenigstens ein Bibel- und ein Sprüche-Experte geworden bin. Und nicht nur was dumme Sprüche betrifft, sondern tatsächlich die Sprüche aus der Bibel. Ich will auf jeden Fall natürlich auch nochmal sagen, es ist wahrscheinlich auch für den einen oder anderen eine ganz große Herausforderung, gerade in der jetzigen Situation Arbeit, Familie, Alltag auseinanderzubringen oder miteinander zu bringen. Und wenn ihr hier mal reinschauen könnt, das ist sozusagen, was ich auch mich mit zurzeit täglich auseinandersetze. Schriftliche Division, ganz toll. Ganz spannend, Homeschooling live. All das ist Arbeit und deswegen will ich auch gleich mal mit meinem ersten Punkt anfangen, die Plage mit der Arbeit. Und dazu beginne ich mit einer Stelle aus dem Prediger. Prediger ist ein Buch, derselbe Autor wie von den Sprüchen, nämlich König Salomo. Und wenn die Sprüche Gottes Twitter-Account sind, dann ist hier das eher ein Wikipedia-Artikel, weil er noch ein bisschen tiefer geht, ein bisschen ausführlicher über Sachen redet und noch viel mehr auf das Warum eingeht. Aber auch hier nur einen kurzen Spruch, Prediger 3, Vers 10. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Mein erster Punkt, die Plage mit der Arbeit. Also man kann sich schon ganz leicht plagen, man kann sich abmühen, Arbeit ist anstrengend, Arbeit kostet Energie, es kostet Zeit, es kostet Mühe, es kostet Schweiß. Und natürlich ist die Frage, woher kommt das? Es ist so ein großer Bereich in unserem Leben. Es braucht so viel Zeit. Ich will mal mit euch ins Buch Genesis zurückgehen. Ganz an den Anfang der Bibel. Also 1. Mose Kapitel 3, Genesis 3, Verse 17 bis 19. Und da ganz am Anfang. Na, wir kennen das Buch Genesis, da wird ja ganz am Anfang relativ blumig und literarisch die Schöpfungsgeschichte erklärt, wie die Welt geschaffen wurde. Dann spannenderweise relativ gleichzügig mit der Erklärung von der Evolution, wie dann das Wasser, die Tiere, die Pflanzen, all das entstanden ist. Und dann irgendwann kommt es ja auch zu den Menschen und was mit den Menschen so passiert. Und dann geht's hier los in Vers 17. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und diese Stelle beschreibt hier relativ deutlich, dass Arbeit mit Anstrengung verbunden ist. Und er sagt sogar, das ist eine Konsequenz von einem Verhalten, dass wir was verlassen haben, dass wir einen Zustand von Perfektion, dass wir einen Zustand von Heiligkeit, dass wir einen Zustand von Frieden verlassen haben, weil wir als Menschen unseren eigenen Weg und unseren eigenen Willen durchsetzen wollen. Und das hat dann Konsequenzen gehabt. Und eine dieser Konsequenzen ist tatsächlich, dass unsere Arbeit heute relativ viel Schweiß und Mühe mit sich bringt. Und deswegen will ich uns ganz, ganz am Anfang nochmal warnen vor dem Thema, deine To-Do-Liste wird vermutlich niemals leer werden. Es ist immer viel mehr Arbeit da, als du in der Lage bist zu schaffen. Und wenn ich mich mit so einem Thema in der Bibel auseinandersetze, dann bereite ich so eine Predigt natürlich für den Sonntag und für euch als Zuhörer vor, aber zuallererst natürlich auch für mich selber. Denn das, was ich hier lese, denn das, womit ich mich hier auseinandersetze, das sind Herausforderungen, das sind Anstrengungen, das sind Probleme, die für mein eigenes Leben gelten. Ich predige zu mir selbst. Und egal, wie wichtig deine Arbeit ist, ne, gerade Gesundheitssektor, das Aufrechterhalten unserer Infrastruktur hier in Deutschland bei so einer Herausforderung wie der Pandemie, es gibt ganz, ganz viel wichtige Arbeit, die selbst heute getan werden muss, damit wir funktionieren als Stadt, damit wir funktionieren als Land, damit wir funktionieren als Menschheit. Und das hat ganz, ganz viel Wert und bringt uns voran. Aber es ist trotzdem immer wieder verbunden mit Schweiß, mit Mühe, mit Plage. Und wenn du neu bist hier auf dem Kanal, wenn du dich vorher noch nicht so sehr mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt hast, dann, also wer sind wir? Also ich glaube daran, dass unsere Welt aus mehr besteht als aus den drei Raumdimensionen und der vierten Dimension Zeit, dass es was gibt, was dahinter unsere ganze Welt zusammenhält. Ich glaube an die Ewigkeit und nicht nur an die Ewigkeit des Raumes im Universum, sondern an eine Ewigkeit, die mit meiner Seele in Verbindung steht. Ich glaube, dass ich eine Seele habe. Ich glaube an Wunder, an übernatürliche Wunder. Ich glaube an Heilung, dass Sachen von heute auf morgen sich tatsächlich verändern können, außerhalb dem, was man mit der Physik vielleicht erklären kann oder mit der Biologie, mit der Genetik erklären kann. Obwohl ich Ingenieur bin, obwohl ich sehr viel Zeit an der Universität verbracht habe und mich mit Naturgesetzen auseinandergesetzt habe. Ich glaube daran, dass es mehr gibt als das, was ich sehen, anfassen und fühlen kann. Ich glaube daran, dass ich mit Gott in Verbindung treten kann. Und ich habe mich mit Gott auseinandergesetzt, weil ich gespürt habe, dass mir was fehlt. Dass ich ein großes Loch immer mal wieder wahrnehme, immer mal wieder spüre. Und wir alle merken das. Und das ist auch, worum es in dieser Bibelstelle geht. Es ist eine Konsequenz, woher Mose das niederschreibt, dass uns was verloren gegangen ist. Nämlich genau diese Verbindung zu Gott. Und Arbeit, gerade jetzt im 21. Jahrhundert, wo Erfolg und wirtschaftlicher Erfolg sehr, sehr hoch angesiedelt werden in unserer Gesellschaft, ist für mich eine große Gefahr, dieses Loch in meinem Herzen zu stopfen. Dann mache ich immer mehr, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich muss doch dieses Loch voll bekommen. Ich muss doch dieses Gefühl, dass mir was fehlt, das muss ich doch mit irgendwas füllen können. Und dann kann ich ganz leicht auf meine To-Do-Liste kommen und dann wird die To-Do-Liste mein Herr. Und das muss noch abgearbeitet werden und dann habe ich Frieden und das muss ich schaffen und dann geht es mir besser und dann kann ich wieder zur Ruhe kommen. Und bei all der Bedeutung, die Arbeit und Beschäftigung für uns haben, sie wird dieses Loch in mir niemals füllen. Und das ist mein erster Punkt. Du wirst immer geplagt sein mit deiner Arbeit und sie wird dir deinen Frieden und deine Ruhe und deine Ewigkeit nicht bringen können. Sondern das finden wir erst in Gott. Und da will ich mal weitergehen. Mit meinem zweiten Punkt, die Moral bei der Arbeit. Ne, natürlich, wenn ich verstanden habe, Arbeit ist nicht das Wichtigste. Es ist zwar bedeutsam, damit viele Sachen um mich herum funktionieren, damit mein Leben funktioniert, damit ich meine Rechnungen, damit ich meine Steuern bezahlen kann, klar. Aber es ist nicht das Wichtigste, es ist nicht das, was meinem Herzen Ruhe und Frieden gibt. Sagt doch das Buch der Sprüche eine Menge darüber aus, wie ich mich bei der Arbeit verhalten soll. Sprüche 18, Vers 9 ist sicherlich einer der bekanntesten Verse für die, die sich schon öfter mal mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Und wir können halt relativ viel darüber lesen in den Sprüchen, wie wir mit der Arbeit oder wie wir bei der Arbeit umgehen sollen. Sprüche 18, Vers 9. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbens. So, das ist ganz, ganz spannend. Also, dass die Bibel zum einen sagt, Arbeit wird mich nicht glücklich machen. Das wird immer Schweiß, das wird immer Tränen, das wird immer Mühsal bedeuten. Auf der anderen Seite aber ganz klar sagt, wenn ich arbeite, dass ich dabei mit ganzem Einsatz vorangehen soll. Dass ich nicht nachlässig sein soll, dass ich nicht faul sein soll. Dass ich mich mit wirklich einsetzen soll für das, was ich da Tag für Tag tue. Und dann vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist denn Arbeit eigentlich? Na klar, es ist Lohnarbeit, das, wofür du dein Geld bekommst. So, ich war gestern einkaufen. Ich habe 3 Kinder, 13, 11 und 4 Jahre alt. Wenn du dann einkaufen gehst, gerade jetzt, keine Schulspeisung, keiner isst außerhalb, sondern das alles, was du isst, nimmst du dann auch noch in deinen eigenen 4 Wänden zu. Du kannst dir vorstellen, wie voll mein Auto gewesen ist nach dem Einkauf. Und dann haben wir einen kleinen Keller bei uns in Wilmersdorf. Ihr kennt die klassischen Berliner Keller, so halbe Verschläge, die da im Keller so hochgezogen und abgeteilt sind. Und dann trage ich halt die Stiege rein. Stiegen Apfelsaft, Stiegen Orangensaft, Stiegen Haarmilch, Hafermilch, Apfelmus, saure Gurken, Konfitüre, was man halt alles so braucht, um so viele Leute den Magen zu füllen. Und mein Sohn, 4 Jahre alt, will mir dabei unbedingt helfen. Ist jetzt nicht unbedingt, dass er die ganz große Hilfe ist, weil so eine Stiegel Apfelsaft kann er nicht tragen. Und wenn ich dann eine Packung Apfelsaft rausnehme, dann bin ich deswegen nicht unbedingt schneller. Aber war natürlich toll, mit meinem Sohn zusammen das Ganze zu machen. So, und dann sagt er irgendwann, nachdem wir da 7-mal in den Keller gerannt sind und 7-mal irgendwas reingebracht haben, Mensch, Papa, das ist ja echte Arbeit. Und ich so, genau, verstehst du das? Ich muss hier ganz schön viel tun, damit du jeden Tag 3 Mahlzeiten auf dem Tisch hast. Und das beinhaltet nicht nur ins Büro gehen, das beinhaltet nicht nur irgendwelche Projekte machen, das bedeutet natürlich auch dafür zu sorgen, dass unser Haushalt funktioniert. Kindererziehung ist Arbeit. Hausarbeit. Damit die Wohnung nicht untergeht, im Dreck, wenn du einen Garten hast, Gartenarbeit, das ist alles Arbeit und natürlich auch Lohnarbeit dafür, wo du deinen Lohn, wofür du dein Gehalt bekommst, das ist alles Arbeit. Das, und das gilt natürlich, wenn hier in Sprüche 18 das steht, das gilt natürlich dann für alle Punkte. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Natürlich. Wenn ich meine Kindererziehung schleifen lasse, weil sie anstrengend ist, weil es Mühe ist, weil es Schweiß und Tränen bedeutet, dann habe ich irgendwann echte Konsequenzen davon zu tragen. Und so redet das Buch der Sprüche hier ganz, ganz deutlich, dass ich mich mit ganzem Einsatz natürlich auch in meiner Arbeit wiederfinden soll. Und es geht auf ein ganz, ganz klares Prinzip zurück, das auch Jesus in Matthäus 5 nochmal beschreibt. Geht mal mit mir ins Neue Testament. Matthäus 5, Vers 14. Und auch wenn wir im ersten Punkt über die Plage der Arbeit uns bewusst gemacht haben, dass sie nicht die Motivation ist für mein Handeln und dass sie nicht die Grundlage ist für meinen Seelenfrieden, so zeigt doch aber der zweite Punkt, dass wir trotzdem mit ganzem Einsatz uns in unsere Arbeit werfen sollen. Warum? Naja, auch Jesus redet darüber, Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Warum soll ich mit ganzem Einsatz mich auch in meine Arbeit stürzen. Na, weil Jesus ganz klar sagt, du bist ein Licht. Du bist ein Vorbild. Du bist ein Spiegel für diese Gesellschaft und du kannst dort einen großen Unterschied machen. Zu Hause, in der Familie, aber auch im Büro, im Krankenhaus, in der Fabrik, in der Bäckerei, in der Schule, in der Uni. Egal, wo du aktiv bist, Jesus sagt, du kannst leuchten. Du sollst leuchten. Lass dein Licht scheinen. Stell es nicht unter einen Scheffel. Zeige dadurch, wie du dich einsetzt, dass du eine Kraft, eine Motivation in dir trägst, die nicht von dieser Welt ist. Und Jesus hat selber einen Beruf erlernt. Jesus hat selber gearbeitet. Und wenn du dir anguckst, so von der Zeit, von der wir aktuell ausgehen, die er dann als Vollzeitprediger gelebt hat, das war weniger als 10% von seinem Leben. Weniger als 10% seiner Lebenszeit hat er als Vollzeitprediger in Israel gepredigt, gelehrt und die Menschen zur Umkehr und zum neuen Leben aufgerufen. Das heißt, Arbeit hat einen wesentlichen Teil auch in Jesu Leben und in Jesu Alltag gespielt. Und ich bin mir sicher, dass er einen unglaublichen Unterschied gemacht hat, wie er sich investiert hat, mit welcher Qualität er gearbeitet hat und natürlich mit welchem Charakter er seinen Mitarbeitern, seinen Mitmenschen begegnet ist. Und die Moral bei der Arbeit zeigt sich nicht nur in deiner Motivation, zeigt sich nicht nur in unserem Einsatz, sie zeigt sich natürlich auch in meinem Charakter. Gehen wir mal wieder zurück in die Sprüche, Kapitel 11. Und ihr seht hier, ich bin wirklich noch kein Digital Native. Ich lese am liebsten immer noch in einer analogen Bibel. Sprüche 11, Vers 13. Es gibt aber dann auch diese schönen Blätter, Kunstpausen. Sprüche 11, Vers 13. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Aber wer getreuen Herzens ist, verbirgt es. So. Wie bereits erwähnt, die Sprüche sind voll mit Zweizeilern. Die Sprüche sind voll mit Zweizeilern, die Sachverhalte manchmal beschreiben, manchmal erklären. Und hier in Sprüche 11, Vers 13 redet er darüber, was Lästern bedeutet und was Geheimnisse bewahren bedeutet. Und er sagt, treue Herzen bewahren Geheimnisse, Verleumder verraten alles heimlich, was sie wissen. So ist es, wie trittst du auf? An deinem Arbeitsplatz. Wenn du über diesen Vers nachdenkst. Schaffst du es, wenn Leute dir irgendwas anvertrauen, das auch für dich zu behalten? Das gilt nicht nur für Berufsgeheimnisse. Den meisten deiner Kollegen und Kolleginnen, das ist das gar nicht so wichtig, wenn ihr da an irgendeiner neuen Technologie forscht und da Patente eingereicht werden oder sowas. Das ist natürlich aus der wirtschaftlichen Perspektive total wichtig und total notwendig. Aber es geht hier auch, glaube ich, um sehr, sehr viel darum, um die persönlichen, die zwischenmenschlichen Geheimnisse. Wie Thorsten in der Einleitung gesagt hat, viele von uns verbringen 40 Stunden auf der Arbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Und da gibt es Situationen, da wird dir was gesagt, da gibt es Emotionen, auch das, was ich zu Hause in der Familie erlebe, mit den Eltern, mit den Kindern, mit der Frau. Sachen werden auch dann irgendwann auf der Arbeit besprochen. Wie gehst du mit persönlichen Geheimnissen, mit dir Anvertrautem um? Bist du jemand, der mit Informationen handelt oder jemand, der Informationen, der Geheimnisse bewahren kann? Wo man weiß, es ist wirklich ein treues, ein vertrauenswürdiges Herz. Ne, welchen Charakter zeigst du auf der Arbeit? Sprüche 12, Vers 14. Viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes und dem Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Hände. Na, hier wieder der nächste Punkt. Wie bin ich als Mensch bei der Arbeit? Wie bin ich, wie verhalte ich mich, wenn ich in einem Team aktiv bin, wenn ich in der Familie aktiv bin, bei der Hausarbeit? Wie rede ich, wie handle ich? Es geht um Charakter. Es geht darum, ein Licht zu sein und Jesus Charakter wiederzuspiegeln. Es geht auch darum, um Hilfe zu fragen, wenn man Hilfe braucht. Ne? Also, was für ein Mensch bin ich, wenn ich sozusagen auftrete im Zusammenspiel mit anderen Menschen? Es geht darum, ermutigend zu sein, aber trotzdem auch Sachen anzusprechen mit meinem Mund. Und da habe ich natürlich schon positive und negative Situationen erlebt auf der Arbeit. Auch bei mir selber. Ne? Da, wenn ich mir diese Sprüche angucke, dann muss ich bei mir selber anfangen. Wir haben letztes Jahr eine Unternehmenscoaching begonnen. Wir wollen uns weiterentwickeln als Organisation und dann haben wir professionelle Leute dazu geholt, die das schon öfter gemacht haben, die das bei anderen Unternehmen gesehen haben und umgesetzt haben. Und dann haben die sich die Firma angeguckt, haben eine Menge Interviews mit Leuten und mit den Kolleginnen und Kollegen geführt und dann haben sie sich mit uns zusammengesetzt und dann haben sie uns Feedback gegeben darüber, was sie sehen, was notwendig ist, was gut ist, was nicht so gut ist und was schlecht läuft. Und der erste negative Punkt, der genannt wurde von den Coaches, ist, dass sie das Gefühl haben, dass wir so eine, von der Arbeitskultur her, so eine Männerrunde sind, so eine klassische Männerrunde, wie man sie so im Wirtshaus findet. Was meinen Sie damit? Naja, dass wir relativ schnell da drin sind, irgendwelche Sprüche zu klopfen. So, das heißt, ich wollte eigentlich in der Einleitung eigentlich schon mal meine Sünde offenbaren und dir sagen, bei uns zu Hause sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist definitiv ein Problem. Wenn ich hier Sprüche 12, Vers 14 lese, viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes, da verpasse ich einiges an Früchten manchmal in meinem Leben durch das, was ich sage. Ja? Dass ich dem, wie ich rede, was für eine Witze ich mache, schon relativ häufig auch mal Menschen verletze, verunsichere, nicht ganz klar. Das ist natürlich noch schwieriger, wenn du dann Chef bist im Raum, mit prägst du die ganz, ganze Stimmung. Und ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer Schwester, weil ich natürlich nicht nur auf der Arbeit so bin, sondern natürlich vielleicht sogar noch schlimmer in meinem Privaten, und die meinte zu mir, ich hoffe ja mal, dass du bei der Arbeit nicht so bist. Nee. So, und naja, klar, wer bin ich? Habe ich mich verbessert? Ich hoffe ja.
Ja.
Ich hoffe ja. Bin ich da angekommen, wo Jesus wäre? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So mich persönlich und permanent damit auseinanderzusetzen, wie will ich eigentlich auftreten? Welches Licht will ich sein? Es gibt natürlich auch schon Erfolge, die ich sehe, weil Jesus in meinem Leben gewesen ist, weil ich die Bibel ernst genommen habe. Und das ist ein Thema Kritikfähigkeit. Ein Kollege hat sich mit mir hingesetzt und mir gesagt, so, Sebastian, ich weiß gar nicht, wie du das machst, dass du schaffst, dass die Leute dir so genau sagen, was sie so sehen in der Firma. Es ist Wahnsinn, wie offen und ehrlich hier die Kolleginnen und Kollegen sein können, weil offensichtlich bist du in der Lage, damit total gut umzugehen, ohne irgendwie gleich auszurasten. So, also ich glaube, das ist total wertvoll, dass ich es gelernt habe, kritikfähig zu sein, weil Jesus mir das beigebracht hat. Genau, mit welchem Charakter trete ich auf bei der Arbeit. Und ich glaube, wenn die Welt keinen Unterschied mehr merkt zwischen mir und dem Rest, dann haben wir als Gemeinde unseren Wert verloren. Und Paulus sagt ganz klar, wir sind eine Grundfeste der Wahrheit für die Gesellschaft. Und wenn wir unser Licht unter den Scheffel stellen, dann erfüllen wir unsere Aufgabe als Gemeinde nicht in dieser Gesellschaft. Und natürlich gibt es eine Menge Tugend und Moral bei unseren Mitmenschen. Aber es gibt auch eine Menge Bosheit, Aggressivität, Geiz, Gier bei unseren Mitmenschen. Nur wenn wir unser Licht leuchten lassen, dann können wir immer wieder diese Sachen auch ansprechen und zeigen, dass es auch anders geht. Und die Sprüche sind voll von diesen Zweizeilern, die genau darüber reden, wie will ich eigentlich sein als Mensch? Wie kann ich ein leuchtendes Beispiel sein für das Gute? Und nur mal so ein paar relativ bekannte Sprüche, von denen ihr vielleicht gar nicht gewusst habt, dass sie aus der Bibel stammen. Sprüche 17, Vers 18. Das war der falsche. 26, 27 war es. Entschuldigung. Wer eine Grube macht, der wird hineinfallen. Wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen. Also, Immer so, ne, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist ein ganz, ganz bekannter Spruch in unserer Gesellschaft, kommt aus der Bibel. Und davon gibt es unzählige in den Sprüchen. Lohnt sich total, da mal reinzugehen und sich das anzuschauen, weil es genau darüber redet, was für ein Mensch will ich eigentlich sein? Einer, der gut mit Geheimnissen umgeht oder der Geheimnisse für seinen eigenen Vorteil, fürs eigene Vorankommen oder weil er den Menschen gefallen will. Es muss ja nicht unbedingt immer nur um Geld gehen, ne? Sondern nur, weil ich einfach gefallen will. Weißt du, wow, das hat dir jemand erzählt? Oh, die Kollegin ist also schwanger. Oh, das ist, was der Kollege gemacht hat? Eieiei. Na, also wie will ich, wie werde ich wahrgenommen? Als jemand, der Geheimnisse bewahren kann? Wie werde ich wahrgenommen? Als jemand, der Frucht bringt mit seinem Mund? Der Frucht bringt mit seinen Händen? Oder der Sprüche klopft und wo man vielleicht nicht so sehr traut, über alles zu reden, weil man nicht gleich weiß, was einem wieder an den Kopf geworfen wird. Was bin ich für ein Mensch? Der anderen sozusagen Fallen stellt, Gruben gräbt, damit andere dann vielleicht schlechter dastehen als ich selber? Oder jemand, der Brücken baut und Sachen voranbringen möchte? So, auch wenn wir gelernt haben und verstehen, dass Arbeit Plage ist, Schweiß, Mühsal und das Loch in meinem Herzen niemals füllen kann, ist die Bibel doch sehr, sehr klar darüber, dass ich, egal was ich tue, mit meinen Händen, mit meinem Kopf, mit meinen Worten, dass ich von ganzem Herzen dabei sein soll und ein Licht sein soll. Dann kommen wir zum letzten Punkt, zum wirklichen Netz Lohn der Arbeit. Geht mal 3-4 Bücher weiter. Hinter den Sprüchen kommt der Prophet Jeremia. Kapitel 22, Vers 13. Jeremia 22. Weh dem, der sein Haus mit Sünden baut, seine Gemächer mit Unrecht, der seinem Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht. Die Bibel ist sehr klar darüber, wer arbeitet, hat seinen Lohn verdient. Na klar, Arbeit ist Schweiß, Arbeit ist Mühe und ich soll mich mit ganzem Herzen auch als Licht für Jesus in dieser Welt einsetzen. Aber am Ende des Tages habe ich dafür auch einen Lohn verdient. Und es gibt echt tolle Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wie tatsächlich auch die Bibel dafür benutzt wurde, um mehr soziale Gerechtigkeit voranzubringen. In den Gewerkschaften, ja, und auch schon viel, viel früher. Leider gibt es auch genügend Beispiele, wie die Bibel missbraucht wurde gegen soziale Gerechtigkeit. Man kann wie natürlich jedes Werkzeug auch die Bibel missbrauchen, um seine selbstsüchtigen, um seine gierigen, eigennützigen Ziele damit zu verfolgen. Aber eigentlich muss man sich schon ganz schön verbiegen und die Bibel ganz schön missbrauchen, wenn man irgendwie Arbeitern seinen Lohn nicht zahlen will. Das ist eine ganz, ganz klare Lehre. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Natürlich hat aber der Lohn Gefahren, die er mit sich bringt. Wir gehen mal wieder zurück zu den Sprüchen. Kapitel 10. Und Kapitel 10, Vers 3 geht es um den Lohn. Und darum, dass es auch gerecht ist, Lohn zu bekommen. Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. So, wenn es jetzt um Lohn geht, dann geht es im 21. Jahrhundert natürlich ganz viel auch um Geld. Das, wie wir heutzutage in den Lohn bekommen, ist fast immer in Form von einer Überweisung auf dein Konto, am Ende, am Anfang oder in der Mitte des Monats, je nachdem, wie das bei euch organisiert ist. Und dann warnt uns die Bibel natürlich dafür, darüber auch, dass wir dann jetzt gierig sein können. Dass auf einmal das Geld das Allerwichtigste wird, dass ich dann nur noch für das Geld arbeite. Natürlich kann ich mich und soll ich mich auch freuen über meinen Lohn. Ne? Es ist total gerechtfertigt, wenn du hart gearbeitet hast, dass du dafür belohnt wirst und dass du damit dann auch Freude hast in deinem Leben, dass du dein Leben damit genießt, dass du mit deiner Familie zu Hause jetzt gerade nicht so oft ins Restaurant gehen, geht leider nicht, aber dir super Essen gönnen kannst, Spaß haben kannst. Kannst du stolz auf dich sein. Wenn du hart gearbeitet hast und einen Bonus bekommst, kannst du stolz auf dich sein. Du darfst es und sollst es genießen. Aber die Sprüche, die Bibel, warnen uns auch ganz, ganz klar davor, dann gierig zu sein und immer, immer mehr verlangen zu wollen. Immer, immer mehr. Das ist ja Gier. Immer, immer mehr. Oh, jetzt habe ich dieses Jahr diesen Bonus bekommen. Ah, was muss ich machen nächstes Jahr, damit ich wieder den Bonus bekomme oder was auch immer. Also das ist sicherlich, wovor uns die Bibel warnt. Kolosser 3. Das ist jetzt mal eine Stelle, die all das, was wir hier besprochen haben, sehr, sehr gut zusammenfasst. Kolosser 3, Verse 23 und 24. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Paulus fasst das hier eigentlich nochmal alles zusammen, was ich hier gerade in den letzten 27 Minuten versucht habe zu sagen. Für wen arbeiten wir? Naja, nicht für das Loch in meinem Herzen, nicht für das Geld, das ich am Ende des Monats bekomme, sondern alles, was ich tue, soll ich für den Herrn tun und nicht für Menschen. Menschen inkludiert mich selbst. Menschen inkludiert die Menschen, die dir wichtig sind. Ihr Menschen inkludiert deine Kolleginnen und Kollegen. Wie sollst du arbeiten? Na, alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Von ganzem Herzen mich einsetzen. Mit der Gewissheit, dass ich dafür einen Lohn empfange. Und dieser Lohn, über den Jesus redet, der geht natürlich über das Geld hinaus. Der geht natürlich über das Essen, über das Trinken, über deine Wohnung. All das, was du dann mit dem Geld machst, der geht dann natürlich dann darüber weit hinaus. Sondern Jesus redet ja genau dann darüber. Der Lohn ist dann natürlich die Beziehung mit ihm in Ewigkeit. Der Lohn ist dann natürlich, dass ich genau dann auf einmal verstehe, das ist es, was ich brauche. Das ist, was mein Herz füllt. Du bist es. Diese Wahrheit, diese Weisheit, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Geduld, die ich hier gefunden habe, das ist ein Lohn, unglaublich, der füllt mein ganzes Herz, der bereitet für mich eine Ewigkeit vor. Und dann setzt er noch eins drauf. Ne? Du hast vielleicht einen anstrengenden Chef, vielleicht hast du auch einen sehr verständnisvollen Chef. Jesus ist ja der Chef aller Chefs, der Boss aller Bosse. Und er hat uns jetzt erklärt, wie wir eigentlich leben sollen. Er hat uns erklärt, was unsere Motivation sein soll, wie wir uns engagieren sollen und dass wir eine Gewissheit haben sollen über unseren Lohn und unseren Lohn auch genießen dürfen. Ganz, ganz klare Lehre in der Bibel. Und dann setzt er noch eins drauf. Und dann kommen wir jetzt zum Kreuz. Wir erinnern uns jetzt ans Kreuz. Und wir gehen ins Neue Testament, ins Matthäusevangelium, Kapitel 20. Und wir haben so viel gesehen, dass wenn ich gerecht bin, wenn ich viel tue, wenn ich mich einsetze, dann bekomme ich meinen Lohn und dann bekomme ich auch mehr Lohn, wenn ich mehr mache. Und dann kommen wir zu Matthäus 20, Vers 1. Und dann redet Jesus mit uns über die Ewigkeit, die auf uns wartet. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Taglohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hinein in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus, um die sechste Stunde und dann auch um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hinein in den Weinberg. Und als es nun Abend wurde, ja übrigens, ne, nach der 11. Stunde, das heißt, die anderen haben 11 Stunden da schon gearbeitet und dann gibt es da noch eine Schicht, also das war schon auch nochmal krass, wie viel da gearbeitet wurde. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruft die Arbeiter und gebt ihnen den Lohn und fangt an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die 11. Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und doch hast du sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nichts Unrechtes. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? Alles, was wir über Arbeit gehört haben, warum, wie, weshalb, Jesus setzt noch einen drauf. Er sagt, am Ende des Tages ist es mir sogar egal, wie lange du dich eingesetzt hast. Das Einzige, was ich will, ist, ich will mit dir in meiner Güte in Ewigkeit zusammen sein. Es ist egal, wie spät du dich dafür entscheidest, dich mit Jesus auseinanderzusetzen. Er ist immer bereit für dich. Er schaut nicht nach hinten, er schaut nach vorn. Er sagt, es gibt ein ewiges Leben. Solange es heute heißt, biete ich dir dieses Leben an. Und das ist, was wir im Abendmahl uns vor Augen führen. Er ist gütig. Und manchmal verstehen wir nicht, warum er mit dem oder der jetzt nochmal so gütig geworden ist, obwohl ich doch schon so viel für ihn getan habe. Aber das ist, weil er Gott ist. Weil er noch viel mehr macht als selbst der beste Arbeitgeber. Weil er uns am Kreuz gleich macht. Weil er unser Vater ist und uns retten will. Lass uns fürs Abendmahl beten. Jesus, wir haben so viel von dir gelernt. Wir haben durch dich so viel verstanden. Und unser Leben ist manchmal so voll und es wird immer voller. Aber du sagst, am Ende des Tages möchtest du, dass ich bei dir bin. Am Ende des Tages möchtest du, dass ich mich auf dich konzentriere, dass ich mich neu ausrichte, dass ich verstehe, wer du bist und dass du immer bereit bist für mich, dass du nach vorne schaust, dass du mir ein neues Leben geben willst, dass dein Leib mit einem Zweck zerbrochen wurde, dass dein Blut zur Reinigung meiner Sünden, zur Reinigung meiner Schuld, zur Befreiung von meinen Problemen vergossen wurde, damit ich eine Ewigkeit haben kann. Damit ich eine Perspektive haben kann, damit ich Frieden haben kann. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass wir das als Leib, als Gemeinde, als Gemeinschaft vor Augen haben, dass wir das feiern können. Und ich bitte dich, segne das Abendmahl jetzt und segne uns in deinem Namen. Amen.